Dieser Podcast wird präsentiert vom Deutschen Institut für Altersvorsorge, kurz DIA. Hören Sie mehr zum DIA im DIA-Podcast Rente gut, alles gut, auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt.
Ich glaube, dass wir immer noch zu wenig über Organisationsform sprechen. Also wie organisieren wir Unternehmungen so, dass sie bei der hohen Veränderungsgeschwindigkeit da draußen resistent sind gegen diese Veränderung und idealerweise sogar noch aktiv reagieren können, sich anpassen können und erfolgreich weiter operieren können. Wenn ich mit Investoren spreche, reden wir am Anfang auch immer über das Produkt. Irgendwann reden wir manchmal auch über Menschen. Das ist auch sehr wichtig. Es wird noch wenig darüber geredet, wie sich Unternehmen organisieren.
Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Unser Gast heute ist Ronald Slabke, CEO der Hypoport AG. Ja, die Hypoport AG, die haben wir selbst bei Finanzszene mal Ur-Fintech genannt, weil sie bereits vor 20 Jahren damit begonnen hat, die Banken in ihrem Kerngeschäft mit Hilfe von Technologie und Innovation anzugreifen. Genauer mit Plattformen im Baufinanzierungsgeschäft. Fintech-mäßig ist bei Hypoport auch die Bewertung. Es sind inzwischen an der Börse 2,8 Milliarden Euro nach einer Kursvervielfachung in den vergangenen Jahren. Ronald Slabke war aber auch schon länger mein Wunschgesprächspartner, weil die Hypoport ein spannendes Querschnittsunternehmen ist. Man ist einerseits ein Fintech, aber andererseits auch richtig dick im Geschäft mit beinahe allen Bankengruppen. Sparkassen, Genobanken und Privatbanken. Da wollte ich doch mal wissen, wie macht man das? Wunschgesprächspartner war er aber auch, weil er sehr meinungsstark ist, ein sehr aktiver Twitterer, eine klare Follower-Empfehlung und weil die Hypoport sich auf eine völlig neue Organisationsform eingelassen hat, die Holokratie, bei der sämtliche vertikale Hierarchien abgeschafft worden sind. Da wollte ich von ihm auch mal wissen, welche Gründe er dafür hatte und welche Erfahrung er damit gemacht hat. Ohne weiteren Verzug steigen wir ein. Hallo Herr Slabke, herzlich willkommen bei uns im Finanzszene-Podcast.
Hallo, grüße Sie, guten Morgen.
Herr Slabke, ich habe heute früh mal nachgeschaut. Wie hat sich denn die Hypoport-Aktie in den letzten 10 Jahren entwickelt? Haben Sie da eine Vorstellung, also seit Juni 2011?
Okay, das ist lange Zeit. Damals schwankte es noch ein bisschen mehr. Faktor 50 vielleicht, würde ich sagen.
Oh, nicht ganz. Sie hat sich ver-37-facht, was aber ja auch doch eine extrem interessante Entwicklung ist. Wir bei Finanzszene, wir haben Sie ja mal das Ur-Fintech genannt, das schon in den Nullerjahren mit Fintech-Disruption im Bankensektor losgelegt hat. Können Sie uns mal kurz umreißen, was Hypoport macht für diejenigen, die noch nichts mit Ihrem Unternehmen zu tun gehabt haben und wie in so einer biederen Branche eine ver-37-Fachung in 10 Jahren möglich ist?
Ja, also sozusagen Hypoport digitalisiert die Immobilienwirtschaft, die Kreditwirtschaft und die Versicherungswirtschaft. Wir sind gerade in der Kreditwirtschaft bekannt für die Europace-Plattform und die Digitalisierung des Baufinanzierungsmarktes. Das heißt, wir bringen gerade, also für lange Zeit haben wir Berater und Kreditinstitute zusammengebracht auf einer einheitlichen Infrastruktur und über die unterschiedlichen Geschäftsmodelle hinweg für Integration gesorgt. Zwischenzeitlich inkludieren wir da auch den Verbraucher in den Prozess und haben das halt auf viele andere Produkte, den Ratenkredit, das Firmenkundengeschäft ausgeweitet. Ich würde uns nicht als Disruptor verstehen, also eher als Innovator, jemand, der es ermöglicht, dass jemand seine Geschäftsmodelle weiterentwickelt, basierend auf unserer Technologie. Wir sind zum Großteil B2B, bei uns schlägt auch ein B2B-Herz und diese Unterstützung all der anderen Marktteilnehmer in einer erfolgreiche Entwicklung ihrer Geschäftsmodelle macht uns dann erfolgreich und das hat zumindest mal eine schöne Entwicklung in den letzten 20 Jahren ergeben. Die Börsenstory ist nochmal ein zweites Thema, wie das passieren kann, dass dann Faktor 37 rauskommt. Eigentlich wachsen wir immer nur organisch weiter. Seit 20 Jahren irgendwo so in der Größenordnung von 20% jedes Jahr. Die Börse hat das lange Zeit halt nicht verstanden gehabt, hat uns insofern traditionell bewertet, um dann irgendwann umzuschwenken zwischendurch auf, ach so, das ist ein Wachstumsunternehmen und da gelten ja ein paar andere Maßstäbe.
Das heißt, sind Sie näher an den Fintech-Bewertungen dran oder näher an den klassischen Banken? Um die Relation mal zu setzen, 2,8 Milliarden Börsenwert. Ich glaube, im letzten Jahr knapp 400 Millionen Umsatz und 40 Millionen EBIT. Fühlen Sie sich damit wohl mit der Bewertung oder wundern Sie sich, dass im Fintech-Bereich doch eigentlich noch viel, viel mehr geht für das, was skaliert?
Also ich glaube, wir werden da irgendwo auch in der Mitte bepreist zwischen der traditionellen Bewertungsperspektive, also einem Vielfachen des Ertrags und dem, wie ganz junge Markteintritte bewertet werden mit viel Fantasie in der Frage der potenziellen Markteroberung und der Monetarisierung dieser Marktstellung, die vielleicht in 5 bis 10 Jahren dann erreicht ist. Da sind wir irgendwo in der Mitte, damit fühle ich mich auch ganz fair bewertet.
Wenn ich mal überschlage, Ihnen gehören 34,5% an der Hypoport und das Unternehmen ist mit rund 2,8 Milliarden Euro bewertet, dann kratzen Sie jetzt persönlich mit Ihrem Unternehmensvermögen an der Milliardengrenze. Hat das irgendwas mit Ihnen gemacht, jetzt Milliardär zu sein, oder marschiert da noch jeden Morgen der gleiche Slapke ins Büro?
Mit mir persönlich hat das nichts gemacht. Also da sitzt der gleiche Slapke auf dem Fahrrad und fährt ins Büro. Es hat auch mit meiner Zukunftsplanung nichts verändert. Was sich leider verändert hat, ist die Publizität. Also man wird öfter dafür angegriffen, dass man auf dem Papier reich ist. Das fühlt sich unangenehm an. Das ist auch ein Problem von Deutschland und unserer Gesellschaft. Es gäbe bessere Nachrichten als das. Also ich würde mich mehr freuen, wenn wir unsere Wachstumsgeschwindigkeit weiter fortsetzen und erfolgreich sind. Diese Papierzahl ist eher unangenehm.
Sind Sie gerne ein börsennotierter Konzern? Weil die Fintechs sagen, Börse wollen wir doch häufig gar nicht. Da müssen wir ständig den Investoren Rechenschaft ablegen, alle Vierteljahre. Wir arbeiten lieber in Ruhe weiter. Würden Sie das auch lieber tun?
Also nein, ich bin gern ein börsennotiertes Unternehmen. Das zwingt zur Transparenz. Die brauchen wir auch im Umgang mit unseren Kunden. Wie gesagt, wir wollen ja gemeinsam mit unseren Partnern wachsen. Und diese Transparenz stiftet da, glaube ich, auch eine ganze Menge Vertrauen. Und es sorgt auch dafür, dass wir, auch wenn man auf die Perspektive der Aktionärsinteressen schaut, berechenbarer sind. Und da ein Gleichgewicht zwischen sozusagen mir als Gralshüter der Hypoport-Kultur und einer breit gestreuten Menge von kleinen Aktionären existiert.
Wenn man Ihnen auf Twitter folgt, hat man den Eindruck, Sie sind CEO eines Konzerns, der technologisch sehr viel im Immobilienbereich macht, aber dass das nicht nur Ihr Job ist, sondern die Beschäftigung mit Themen wie Eigenheim, Wohnbaupolitik, da sind Sie ziemlicher Überzeugungstäter. Bei Mietpreisbremsen oder Berliner Wohnungspolitik, da nehmen Sie ja kein Blatt vor den Mund. Was regt Sie denn da so auf, was politisch da passiert?
Grundsätzlich liegt dem Immobilienfinanzierungsmarkt ja auch der Immobilienmarkt zugrunde. Das war eine spannende Erkenntnis so in den 10er Jahren. Davor dachte man als Kreditfinanzierer, man ist Banker, um dann irgendwann zu verstehen, dass man mit dem Thema Wohnungsbaufinanzierung eigentlich in der Mitte der Gesellschaft steht und auch gerade in Bezug auf Deutschland, und das spüren wir ja seit in den letzten 10 Jahren, in einem Brandherd, gesellschaftlich und ökonomisch, makroökonomisch, für das, wo es hier gerade hingeht. Und insofern habe ich in den letzten 10 Jahren mein Interesse und auch mein Engagement in dem Thema Wohnen deutlich verstärkt. Weg von der reinen finanzwirtschaftlichen Betrachtung. Was in der Politik passiert, tut es jemanden, der wirtschaftliche Zusammenhänge versteht, versteht, wie Märkte funktionieren, schon weh, wie Politik eingreift in den Wohnungsmarkt und welche Konsequenzen das sowohl für unser Geschäftsmodell als auch für uns als Bürger hat und erst recht für die nächste Generation haben wird. Und das erregt mich. Diese vielfältigen Einwirkungen auf meine unterschiedlichen Lebensbereiche, das bewegt mich da. Da kocht mein Blut im wahrsten Sinne des Wortes.
Zentral für Ihr Geschäftsmodell ist ja auch der Immobilienboom, die Lust am Eigenheim, dass Leute Finanzierung nachfragen und makeln lassen. Jetzt mehren sich da die Stimmen, dass der Preiszyklus sich langsam dem Ende zuneigt. Deutsche Bank Research sagt 2024, da geht's mit Preisrückgängen los. Und tatsächlich bekommt man ja auch anekdotisch das Gefühl, der Kreis der Leute, die sich da noch was leisten können, aber noch nicht gekauft haben, der sinkt. Wie sehen Sie das?
Wir glauben, dass unser Geschäftsmodell davon lebt, dass Menschen wohnen wollen. Daran ändert sich mal grundsätzlich gerade nicht so viel. Die Frage, ob man in den eigenen 4 Wänden lebt oder ob man zur Miete lebt, ist etwas, wo es bestimmte Trends gerade gibt. die auseinanderlaufen. Wir sehen im Mietmarkt eine immer stärkere Regulierung, auch eine geringere Dynamik des Mietpreisanstiegs aufgrund der starken Regulierung, die wir seit Jahrzehnten ja in Deutschland haben im Mietmarkt. Auf der anderen Seite im Eigentumsmarkt eine deutlich höhere Preisdynamik, auch mehr Neubautätigkeit. Und das, was Sie gerade beschrieben haben, die zunehmende Herausforderung für, wie es so schön heißt, Schwellenhaushalte, den Sprung aus der gemieteten Immobilie noch in das Eigenheim oder die Eigentumswohnung zu schaffen, der wird gefühlt anspruchsvoller, gerade auf der Eigenkapitalseite. Da hilft, wenn man so will, zwischenzeitlich die enorm günstige Entwicklung auf dem Kapitalmarkt und beim langfristigen Zinsniveau nicht mehr, sondern die sozusagen schiere Höhe an Kaufpreisen und damit an dem, was an Finanzierung zu stemmen ist, macht die Eigenkapitalerfordernisse ambitioniert für viele. Das beobachten wir auch im Markt, das sehen wir auch statistisch. Wir sehen auf Europace, dass sich die Kreditvolumen zügig nach oben bewegen, auch schneller als die Kaufpreise. Die Bleihungsausläufe, die LTVs bleiben noch gleich. Das heißt, der Markt reagiert noch nicht oder die Kreditwirtschaft reagiert noch nicht mit einer Lockerung auf Seiten der Eigenkapitalanforderungen. Aber das führt halt zu weniger Transaktionen dann schon. Das heißt, die Menschen, die sich jetzt noch Wohneigentum leisten können und wollen, werden weniger. Und das ist für unsere Gesellschaft ein Riesenproblem. Sie hatten da parallel ja die Deutsche Bank angesprochen, die mit der Prognose, dass der sehr lange nun anhaltende Aufwärtstrend dann auch mal in Deutschland wieder zu einem Ende kommen soll. Das ist aus der heutigen Betrachtung nachvollziehbar. Wenn man sich anschaut, welche Trends jetzt gerade da sind und wie die sich in den nächsten Jahren fortsetzen, würde ich die Deutsche Bank-Studie so interpretieren, dass für die nächsten Jahre gibt es weiterhin einen Preisauftrieb und der ist sicher. Wie es danach weitergeht, das ist jetzt meine Interpretation der Studie, 50-50.
Wie weit kann denn das Plattformgeschäft intern noch wachsen? Oder mal anders formuliert, wird die komplette Immobilienfinanzierung in den nächsten Jahren plattformisiert werden? Sie kommen ja gemeinsam mit Ihrem Rivalen Interhyp von 2, 3, 4% Marktanteil vor 10 Jahren und stehen mittlerweile bei 35-40%. Ist dem mal eine Grenze gesetzt oder kann das Geschäft vollständig auf Plattform gezogen werden?
Also ich bin fest davon überzeugt, dass es für den Baufinanzierungsmarkt in Deutschland ein Segen ist, dass es Europace gibt, weil es, wenn man so diese zentrale Plattform, die zentrale IT-Entwicklung dort bei, die zentrale Innovation und auch wie wir das mit dem Blick nach vorn weiterentwickeln, ermöglicht eine höhere Geschwindigkeit als hohe Investments dezentral durch jeden Einzelnen, der versuchen würde, die Digitalisierung des Baufinanzierungsmarktes voranzutreiben. Die Tatsache, dass wir so sind, wie wir sind, also auf Wachstum, Transaktionsvolumen allein mit unseren Partnern ausgerichtet, führt dazu, dass wir hohe Investitionen in die Zukunft tätigen, jetzt gerade auch, die Europäische Konferenz hat gerade auch wieder angefangen, in einer engen Abstimmung mit unseren Partnern. Ich bin fest davon überzeugt, dass das ökonomisch für diesen Markt genau das Richtige ist und dass wir dadurch erschaffen werden, dass viel mehr möglich ist in der Zukunft, in welcher Geschwindigkeit wir in Deutschland innovieren. Dadurch, dass es eine einheitliche technische Infrastruktur für diesen Markt gibt. Und insofern die Frage, gibt es eine Grenze? Ja, die ist bei 100% für diesen Markt. Und wenn wir da angekommen sind, haben wir ein enormes Potenzial, die Art und Weise, wie Menschen ihren Wohnraum finden, finanzieren, optimieren, besser zu gestalten als das, was wir jetzt gerade erleben mit Transaktionszeiten, die mindestens mal bei 3 Monaten liegen, ehe man irgendwo einziehen kann. Also da ist noch viel Luft nach oben.
Sie hatten gesagt, dass Sie seit 20 Jahren relativ konstant wachsen. Mein Eindruck bei einer früheren Recherche war schon, nach der Finanzkrise gab es da nochmal einen richtigen Schub in Ihrem Geschäft, nämlich als Sie angefangen haben, mit den Sparkassen und Genossenschaftsbanken, mit Finmas und Genopace ins Geschäft zu kommen. Das ist natürlich der Traum eines jeden Fintechs, mit den ganz großen Verbünden, Sparkassen, Genobanken ins Geschäft zu kommen. Wie ist Ihnen das denn damals gelungen, dass die gesagt haben, ja, mit euch machen wir Geschäfte in einem hochlukrativen eigenen Markt, nämlich die Baufinanzierung?
Ja, ich glaube, das ist systemimmanent in dem Geschäftsmodell. Also wir verstehen uns ja als eine Infrastrukturkomponente. Wir bauen keine Machtposition auf, sondern wir ermöglichen es jedem, sein Geschäftsmodell A, so weiter zu betreiben, wie er das bisher tut, nur effizienter. B, dann auch schnell an Marktveränderungen anzupassen. weil mehr Geschäftsmodelle über OPS abbildbar sind als nur das eine, was er hat. Und damit sind wir leistungsfähiger als jede eigene IT, die natürlich immer nur das eine Geschäftsmodell abbilden kann. Oder auch ein Softwareanbieter, der ja Eigeninteressen hat in der Frage der Vermarktung seiner Software. Also wir, das Geschäftsmodell von Europace, wir verteuern die Baufinanzierungskonditionen um 0,01% und bekommen das als Transaktionsvergütung bei Abschluss ausgezahlt. Das bringt uns halt in eine Situation, dass für uns die Investitionen in die zukünftige Optimierung des Geschäftes unserer Partner ein Treiber ist für die Weiterentwicklung. Wir kein Interesse haben, in irgendeiner Form zu versuchen, sozusagen Einkaufsmacht zu bündeln oder eine Preisoptimierung durchzuführen zulasten unserer Partner, sondern wir können nur wachsen, indem wir sozusagen mehr Volumen auf diese Plattform bringen und das mit neuer Innovation. Und dieses Alignment sorgt dafür, dass wir in beiden Verbünden akzeptiert wurden. Also die Türen waren nicht weit geöffnet, das musste man schon auch ein bisschen erklären. Die Chancen sind aber halt riesig für jeden Einzelnen in diesen Verbünden und für die Verbünde auch jeweils, dass sie dadurch, sagen wir mal, einen garantierten Anschluss an die Zukunft haben und auf eine sanfte Art und Weise ihre bestehenden Geschäftsmodelle überführen können in diese Technologie. Und das Ganze auch mit inkrementellen Aufwendungen auch nur auf der eigenen technischen Seite, sodass das ein sehr angenehmer Prozess ist, wie man den Partner kennenlernt, in dem Fall uns, und wie man sich dann gemeinsam mit diesem entwickelt.
Wir haben jetzt viel über das Plattformgeschäft der Immobilienfinanzierung gesprochen, aber Sie wollen die Wertschöpfung ja erweitern, auch in andere Bereiche vordringen. Können Sie uns da mal kurz erläutern, wo Sie die größten Marktchancen sehen, Ihr Geschäftsmodell weiter auszurollen und warum?
Wir verfolgen, wenn man so will, zurzeit vier große Richtungen, muss man sagen. Die erste ist in der Immobilienfinanzierung die an Europace angrenzenden Wertschöpfungen sozusagen innerhalb des Produktes zu optimieren. Beispiel die One-Click-Baufinanzierung, also die vollautomatisierte Kreditentscheidung in der Baufinanzierung, sodass dort enorme Geschwindigkeits- und Kostengewinne möglich sind. Zweite Richtung ist andere Produkte in der Kreditwirtschaft. Da ist das Firmenkundengeschäft neu jetzt gerade. Also die Idee der Plattform und der Standardisierung von Märkten und der Effizienzgewinnung auf Märkten auch auf andere Produktsegmente der Kreditwirtschaft zu übertragen, ist die zweite Richtung. So, dritte Richtung ist für uns die Wertschöpfungskette Wohneigentum. Das heißt, entlang dem Kundenbedürfnis, der ja eigentlich keinen Kredit will, sondern die eigenen vier Wände, zu sehen, wo sind Friktionen im Markt, wo bilden sich Schlangen von Menschen, weil es nicht zu effizienten Marktmechanismen kommt, die dank digitaler Technologie einfach in Millisekunden ablaufen. Und wie schaffen wir es, diese effizienter zu gestalten? Sie hatten gerade die Immobilienbewertung als Beispiel, ein schönes Beispiel, wo wir sehen, dass zu viele Wochen in dem Transaktionsprozess verloren gehen in der Zeit wenn sozusagen ein Bewertungsunternehmen gesucht und beauftragt wird. Und wir aus einer Perspektive des Wertschöpfungsprozesses für den Verbrauchern hier unheimlich vieles Potenzial an Verbesserung sehen durch Digitalisierung. Naja, und die vierte Richtung ist andere Industrien, kann man schon fast sagen, wo wir Zugang zu haben. Und da ist die Versicherungswirtschaft das primäre Expansionsfeld aufgrund auch der Nähe der Kreditwirtschaft zur Versicherungswirtschaft, aber auch, weil wir ähnliche Marktstrukturen dort wahrnehmen. Das heißt, wie viel unterschiedliche Vertriebsformen gibt es, wie komplex ist die Beraterseite und auf der anderen Seite, wie vielfältig ist auch das Angebot und sozusagen, wie viel Standard braucht dieser Markt, damit er effizienter wird in dem Informationsaustausch entlang des Gesamtprozesses hier, und der ist sehr bestandszentriert. Insofern vier große Trends innerhalb von Hypoport, denen wir gerade folgen, wo wir gerade investieren, um unsere Idee einer sozusagen schnelleren Transaktion und einer effizienteren Gesellschaft voranzutreiben.
Ja, hier geht's gleich weiter mit unserer Rubrik Blitzrunde. 10 spontane Fragen, 10 spontane Antworten. Bevor wir dazu kommen, aber nochmal ein herzliches Dankeschön an den Sponsor dieser Episode. Das ist das Deutsche Institut für Altersvorsorge, kurz DIA. Hören Sie mehr zum DIA im DIA-Podcast Rente gut, alles gut. Der Podcast informiert Sie alle zwei Wochen über aktuelle Entwicklungen rund um Altersvorsorge, Studien zum Sparen und was im politischen Berlin dazu passiert ist. In den aktuellen Folgen geht es um den Boom bei grünen Geldanlagen, warum Millionen Rentner von einer Doppelbesteuerung betroffen sind und wie eine Spar-App für die Altersvorsorge aussehen sollte. Abonnieren Sie Rente gut, alles gut auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Link zum Podcast gibt es auch hier direkt in den Notes zu dieser Episode oder auf www.dia-vorsorge.de. Zur Halbzeit in unserem Podcast machen wir immer eine Blitzrunde, 10 spontane Fragen, 10 spontane Antworten. Haben Sie Zeit und Lust?
Natürlich.
Wann haben Sie denn Ihre erste eigene Immobilie gekauft oder gebaut?
Ja, ich war einer derer, die sehr lange gemietet haben, weil ja der deutsche Immobilienmarkt unheimlich attraktiv war. Insofern vor 4 Jahren die erste Immobilie selbst gekauft.
Was ist denn die bessere Anlage für die nächsten 20 Jahre, wenn Sie es aus dem Bauch entscheiden müssen? Ein sanierter Berliner Altbau in der Innenstadt oder die Hypoport-Aktien?
Da kann man in mein Portfolio schauen, die Hypoport-Aktien.
Gibt es eine Bank in Deutschland oder Europa, von der Sie den Eindruck haben, dass sie es digital, strategisch oder überhaupt sehr gut macht oder Sie als Kunden auch beeindruckt?
Also ich war lange Zeit von ING beeindruckt. Heute gibt es natürlich viele junge Unternehmen, die auch Banken sind formal, die eine tolle Leistung abliefern und sich sehr, sehr eng an den Kundenbedürfnissen ausrichten. Also insofern, heute muss ich sagen, ist eine N26 oder auch noch jüngere Nachfolger sind da sehr leistungsfähig, wenn es um die Frage des Kundenbedürfnisses geht.
Was bringt Sie denn als Kunde einer Bank- oder Fintech-Dienstleistung so richtig in Rage? Gibt es da einen typischen Moment?
Ja, also wie gesagt, vor 4 Jahren das erste Mal selbst finanziert, das letzte Mal vor 2 Jahren. Wenn ich dann 50 Seiten Papier bekomme, die ich als Spezialist gerade so noch verstehe und mir das ein oder andere in diesen Papieren gerade so noch erklären kann, dann auch dann steigt mein Pegel und ich ärgere mich darüber, wie wir mit den Kunden umgehen.
Sind Sie da als Zusatzfrage in Ihre eigenen Beratungsbüros spaziert und haben sich beraten lassen zu dieser Finanzierung?
Ich habe mich von einem guten Freund, der mich jetzt seit 20 Jahren in der Firma begleitet, auch dabei begleiten lassen.
Wie oft am Tag checken Sie denn den Hypoport-Aktienkurs? Ihnen gehören ja immerhin 34,5% an diesem Milliardenunternehmen.
Ungefähr 0,2 Mal, also so einmal pro Woche schaue ich auf den Kurs.
Welche App oder welche digitale Anwendung hat Sie denn zuletzt begeistert, wenn Sie jetzt idealerweise eine nennen, die nicht aus Ihrem eigenen Haus stammt?
Eine App, die mich jüngst begeistert hat, das ist auch eine gute Frage.
Also unser letzter Gast hat sich als begeisterter Nutzer der Gorillas-App geoutet und gesagt, ich bin nie wieder einkaufen gewesen, seit ich mir das downgeloadet habe.
Ja, da müsste ich dann Volt nennen, wenn man so will, weil sie doch Lieferando deutlich outperformen in der Nutzerinteraktion, gerade auf der App-Ebene. Das ist aber auch natürlich immer ein Gesamtkunstwerk. Das ist nicht nur die App, wenn man so will. Aber jetzt gerade unter der Frage App und damit Nutzerzentrierung und die Bedürfnisse, die ich habe, zu erfüllen, da bleibe ich mal bei Volt.
Ich hörte, eines Ihrer Hobbys ist die Fotografie. Was ist denn Ihre absolute Lieblingskamera?
Ich bin seit 2,5 Jahren Vater. Dabei lernt man dann, dass der Buddy mit dem Zoom-Objektiv immer zu weit weg ist und zu lange braucht, eingeschaltet zu sein. Und insofern fotografiere ich in letzter Zeit weit, weit überwiegend mit einem iPhone. Und das ist schon echt brutal, was die zwischenzeitlich können. Mein Lieblings-Buddy ist weiterhin Canon 5D Mark III gerade. Die ist schon relativ alt, die kommt jetzt gerade in die Jahre, die muss jetzt irgendwann mal aufgefrischt werden.
Ein Medium hat Sie mal den Vater des Fintech-Hypes genannt. Nehmen Sie diese Wahl an, ja oder nein?
Ach, das fühlt sich ja gut fürs Ego an, ist aber schon sehr weit gegriffen. Also ich bin da reingestolpert. Die Vaterschaft nehme ich da nicht an.
Wann haben Sie denn zuletzt eine Bank von innen gesehen?
Ja, vor 4 Jahren, als ich den Darlehensvertrag für die damalige Immobilie unterzeichnen musste und damit es kein Fernabsatzgeschäft wird, die Bank darauf bestand, dass ich in ihre eigenen Räume zur Unterschrift komme.
Jetzt dürfen Sie mal jemanden loben. Wer hat Sie denn als Unternehmer besonders geprägt, von dem Sie sehr viel mitgenommen haben in Ihrer Karriere?
Ich muss mich gerade zwischen 2 Aufsichtsratsmitgliedern entscheiden. Das macht es schwer.
Also, dann nennen Sie einfach beide.
Also sowohl Dieter Pfeifenberger, der lange Zeit Geschäftspartner war, als auch Martin Krebs, der nur kurze Zeit Geschäftspartner war, aber lange Zeit Sparringspartner war, haben mir beide viel beigebracht auf dem Weg.
Prima, Blitzrunde ist damit beendet. Ich muss zugeben, aus unserem bisherigen Gespräch nehme ich doch am überraschendsten mit, dass Sie erst seit 4 Jahren ein Eigenheim besitzen, obwohl Sie CEO von Hypoport sind. Mit anderen Worten, seit 20 Jahren exzellente Geschäfte mit Menschen machen, die in ihre eigenen 4 Wände kommen. Sie sagen, ich muss nochmal nachfragen, der Mietmarkt war einfach lange Jahre zu günstig. Das heißt, Sie haben da eine ganz klassische wirtschaftliche Kosten-Nutzen-Rechnung gemacht und sind zum Schluss gekommen, das Mieten war zumindest eine Zeit lang besser, ja?
Korrekt, das absolut. Ich war jung, bin davon ausgegangen, dass sich mein Leben in der nächsten Zeit noch häufiger ändern wird. Konnte also insofern auf einem kurzen Horizont operieren und da war der Mietmarkt in Deutschland sowohl von dem, was man mieten konnte, attraktiv, als auch in der Preis-Value-Präposition. Also der Vergleich mit dem Erwerb einer Immobilie hat bis, kann man sagen, 2010, 2011 ökonomisch nicht die Miete schlagen können. Ich habe dann aber einen Fehler gemacht, als ich nach Berlin gezogen bin und habe völlig unterschätzt, dass obwohl diese Stadt riesige Freiflächen hat und insofern unendlich Bauland und damit eigentlich jede Nachfrage stillen können müsste, es eine politische Ebene gibt, die verhindern kann, dass der natürliche Prozess einer Stadtentwicklung sich drastisch verlangsamt und es trotzdem in einer Stadt, die sozusagen auch nur aus Brachen besteht, es zu einem massiven Preisanstieg kommen kann. Also ich habe mich in Berlin völlig verzockt und das nicht vorhergesehen. Und habe insofern auch in Berlin gemietet, als ich hergezogen bin und hatte dann nur das Glück vor 4 Jahren, dass der Eigentümer der Wohnung, die ich gemietet hatte, uns angeboten hat, sie zu kaufen.
Kleiner Themenwechsel. Sie haben sich ja vor einigen Jahren zu einem Komplettumbau Ihrer Organisationsstruktur entschieden. Ich habe das ganz persönlich bemerkt, weil als ich diesen Podcast angefragt habe, da musste ich nicht wie üblich in Milliardenunternehmen über einen Kommunikationschef gehen, sondern da war ich ganz flott bei Ihnen, weil es heißt, das läuft hier selbst organisiert. Die Überschrift lautet, dass Sie sich den Prinzipien der Holokratie verschrieben haben. Ich würde Sie mal bitten, in ein paar Sätzen zu erläutern, was das für eine Organisationsform ist, weil ich glaube, sie dürfte den meisten Hörern doch noch neu sein.
Ja, also wir haben uns den Prinzipien der Dezentralität unterworfen. Das heißt, wir sind fest davon überzeugt, dass Entscheidungen dezentral zu treffen sind, weil das Zentrum da bin auch ich, viel zu weit weg ist von dem, was an der vielfältigen Peripherie in den Märkten, bei unseren Partnern, bei den Verbrauchern passiert. Insofern sind wir jetzt seit 15 Jahren auf diesem Weg, dass wir dezentraler werden. Das war ein Trend, der stark in der IT begonnen hat, weil Softwareentwickler als erstes gemerkt haben, dass zu viele Schichten zwischen dem Nutzer und dem Entwickler dazu führen, dass am Ende Dinge gebaut werden, die dem Nutzer nicht die Wünsche erfüllen, die er eigentlich hat. Und insofern IT-Projekte daran scheitern. Und insofern, wir haben das in der IT als erstes ausprobiert, vollfunktionale Teams zu bilden, die an den Nutzern operieren und haben dann diese Idee übertragen auf den gesamten Konzern. Haben also begonnen, Hypoport zu dezentralisieren, das nicht mehr als sozusagen der Konzernkopf, Holding ist nicht der Konzernkopf, sondern sozusagen nur eine Funktionseinheit und die jeweiligen Hypoport-Unternehmen, die auch vorher schon unabhängig waren, stärker noch zu verstehen als vollfunktional operierende Gesellschaften, die ihre eigene Peripherie und ihr eigenes Zentrum haben und sich auf dem Weg nicht nur von der Mutter dezentralisieren müssen und ihre Entscheidungshoheit optimieren müssen, sondern auch in sich dabei besser werden müssen, dass sie die Entscheidung direkt an dem Kunden, an dem Partner fallen. Fällen und nicht in irgendeinem Elfenbeinturm, wie man traditionelle hierarchische Unternehmen dann auch gut verstehen kann. Insofern, diese Dezentralität ist das, was Hypoport treibt und wo wir jetzt seit, wenn man so vielen Jahren auf einer Reise sind, die stetig zu erhöhen. Und auch darum zu kämpfen, dass die Eigenverantwortung der Mitarbeiter, die dafür notwendig ist, und die Persönlichkeiten, die dafür notwendig sind, auch immer häufiger bei Hypoport anzutreffen sind und wir immer besser darin werden, die richtigen Entscheidungen dezentral zu treffen. Die Holakratie ist ein Betriebssystem dafür. Das ist, da haben sich ganz woanders auf der Welt kluge Menschen zusammengesetzt, überlegt, wie man dezentrale Organisationen besser organisieren kann, und das aufgeschrieben, das strukturiert ausprobiert, Erfahrung gesammelt, weiterentwickelt. Das heißt, da hat sich jemand Mühe gegeben, eine Verfassung, wie gesagt, als ITler würde ich sagen, Betriebssystem zu bauen, mit der man das einfacher realisieren kann, als wenn man sich jedes Detail einer dezentralen Organisation und der Entscheidungsprozesse dort neu ausdenken muss. Und für uns hat sich Holakratie als als das Betriebssystem bewährt bisher. Und insofern wenden wir das möglichst häufig an und möglichst akkurat auch an in Bezug auf das, wo der aktuelle, nennen wir es mal, wissenschaftliche Stand der Verfassung ist.
Ich habe gelesen, das Grundproblem, das durch die Holakratie adressiert werde, das der Lähmung sei. Ist das etwas, was Sie im Zuge Ihres Wachstums gespürt haben? Gab es da einen bestimmten Moment, an dem Sie gesagt haben, das Mitarbeiterwachstum hier sorgt dafür, dass die Dinge einfach erheblich schwerer umzusetzen sind bei uns intern?
Ja, diesen Moment gab es, also diese Phase gab es. Wir haben vor sozusagen 20 Jahren ja auch mit einer Sturm- und Drangzeit angefangen, wie jedes Startup, sind größer geworden. Weil wir noch jung und unerfahren waren, haben wir dann auf die traditionellen Instrumente zurückgegriffen, haben eine Hierarchie gebaut und haben dann so ungefähr jetzt ungefähr 15 Jahren bemerkt, dass wir langsamer wurden. Also konkret für den Hypoport-Konzern, unser Topline-Wachstum näherte sich von oben kommend der 10% an. Und das war uns zu langsam. Das hat ja Folgen. Also wenn man langsam wächst als Organisation, gibt es weniger neue Aufgaben für Mitarbeiter, weniger Möglichkeiten, sich zu verwirklichen, sich zu entwickeln. Und diese Phase haben wir erlebt, konnten wir live sehen. Das heißt, zu langsames Topline-Wachstum, Leistungsträger verlassen das Unternehmen, weil es woanders spannendere Jobs gibt. Und das hat sich nicht gut angefühlt und entsprach nicht der Vorstellung, die ich hatte, wie Hypoport sich weiterentwickeln soll. Und insofern brauchten wir auch eine drastische Veränderung, um unsere Entwicklungsgeschwindigkeit wieder zu erhöhen. Und das ist halt der Nachteil hierarchischer Organisationen. Sie sind halt etwas langsamer, etwas starrer. Die Veränderung funktioniert in dezentralen Organisationen sehr viel schneller. Und das, was heute Märkte von uns wollen, sind halt schnelle Anpassungsmechanismen. Und insofern aus dem Schmerz heraus, dass wir zu langsam wurden und weil wir gesehen haben, was wir erreichen können, wenn wir es besser machen, haben wir uns verändert.
Es heißt ja, dass diese Organisationsform sehr viel mit Loslassen zu tun hat. Sie mussten ja dann auch sehr viel loslassen und weggeben auch an Verantwortung. Was ist Ihnen denn da am schwersten gefallen? Haben Sie da noch eine genaue Erinnerung dran im Zuge dieser Umstellung?
Ach, das ist ja, das brauche ich gar nicht in der sozusagen Vergangenheitsform beschreiben. Das ist sozusagen ein ständiges Erleben. Ich bin anders sozialisiert, ich bin hands-on mal aufgewachsen. Man muss loslassen, man muss ständig loslassen, man muss immer wieder loslassen. Und mein Ziel ist am Ende, alles losgelassen zu haben in dem Prozess. Und insofern ist es ein tägliches Erleben, dass ich gerade wieder etwas loslasse und erleben muss, wie dabei dann trotzdem natürlich gelernt wird, Klammer auf, Fehler gemacht werden und neue Dinge ausprobiert werden, Klammer zu. Und das tut schon auch weh. Also das ist, da bin ich Überzeugungstäter und sozusagen sozusagen spüre diesen Schmerz und sag mir, das ist gut für die Organisation. Nur so lernen wir und nur so werden wir noch dezentraler.
Im Fintech-Bereich, wo wir sehr viele Hörer haben, ist ja das exponentielle Personalwachstum eigentlich üblich. Was ist denn Ihr Ratschlag an alle, die sich in so einer Phase des exponentiellen Personalwachstums befinden? Wo werden da die größten Fehler gemacht? Wo sollte man drauf achten, wenn Sie hier schon Erfahrung haben im Aufbau eines Milliardenunternehmens?
Also mein Ratschlag wäre, gerade zu verhindern, dass man ein exponentielles, zu starkes Personalwachstum hat, weil man aus meiner Sicht die Fehler, die dabei entstehen, gar nicht verhindern kann. Also wir haben uns gesagt, alles über 25-30% organische Expansion auf der Kopfzahl und damit der Komplexität der Organisation ist einfach nicht realistisch. Das überdehnt die Organisation. Und die danach notwendigen Anpassungsschritte, also das Trennen, das sich Trennen von Menschen und ganzen Organisationseinheiten, ist für uns zu unangenehm. Also insofern haben wir uns darauf festgelegt zu sagen, wir wollen maximal so mit 25% organisch expandieren. Also ich zolle jedem eine hohe Achtung, der schafft, ohne die Verwerfung, die es erzeugt, schneller als 25% zu wachsen. Wir haben für uns dafür keinen Weg gefunden. Und wir haben es mehrmals probiert auf dem Weg.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum sich doch sehr viele Finanzdienstleister, im Moment macht es ja auch die Deutsche Bank, dem agilen Arbeiten, dem agilen Umbau verschreiben und eigentlich die Holokratie ein Exot ist, also keine vertikalen Hierarchien, nur horizontal angeordnete Kreise, weil es zu radikal gedacht ist? Oder haben Sie da eine Vermutung?
Agilität und Dezentralität sind, ich will nicht sagen Synonyme, aber sie zahlen auf das Gleiche ein. Also eine agile Organisation ist dezentral. Das geht gar nicht anders. Insofern, das, was wir da erleben gerade, ist nichts anderes als der Versuch großer, komplexer Organisationen, sich in die Richtung Dezentralität zu entwickeln, agiler zu werden, um der sich schnell verändernden Umwelt noch Herr zu werden. Und der Wettbewerb, der zwischen Unternehmen heute herrscht, auf der Abstraktionsebene ist, wer schafft es mit seiner Organisation, die meiste Komplexität zu handeln. Das ist der gleiche Trend. Also das, was wir die letzten 15 Jahre tun, ist die gleiche Reise, auf die sich jetzt gerade sozusagen auch die Dickschiffe der Branche machen.
Vorletzte Frage, die muss ich stellen. Sie scheinen sich ja auf Twitter auch recht gerne mit dem Unternehmen WeFox zu beschäftigen. Irgendwas scheint Sie da zu stechen, was erstaunlich ist. Das Unternehmen ist ja gerade auch zum Unicorn aufgestiegen. Offenbar läuft's ganz gut. Gibt's da irgendwas, was wir wissen müssen?
Also mich interessieren drei Industrien: die Kreditwirtschaft, die Immobilienwirtschaft und die Versicherungswirtschaft. WeFox ist sehr sichtbar in der Online-Welt der Versicherungswirtschaft. Mit einer sehr ambitionierten Kommunikation. Und ich komme da nicht, kann da nicht über meinen Schatten springen, nicht auch die ein oder andere Kommunikation dann mal zu kommentieren.
Dann dürfen Sie uns abschließend noch bei Finanzszene ein paar Hausaufgaben mitgeben. Worüber wird denn zu wenig geredet? Worüber wird zu wenig geschrieben? Welches Thema wird nicht hinreichend dargestellt in Medien generell, wo Sie sagen, das ist wirklich ein super heißes Thema, da müsste viel häufiger drüber geschrieben, diskutiert werden? Was wird unterschätzt vielleicht auch als Trend?
Ja, das haben wir gerade gestriffen und das ist auch interessant. Also ich glaube, dass wir in allen drei Industrien immer noch zu wenig über Organisationsform sprechen. Also wie organisieren wir Unternehmungen so, dass sie bei der hohen Veränderungsgeschwindigkeit da draußen resistent sind gegen diese Veränderung und idealerweise sogar noch proaktiv reagieren können oder aktiv reagieren können, sich anpassen können und erfolgreich weiter operieren können. Das haben Sie jetzt gerade aufgebracht. Wenn ich mit Investoren spreche, reden wir am Anfang auch immer über das Produkt. Irgendwann reden wir manchmal auch über Menschen. Das ist auch sehr wichtig. Es wird noch wenig darüber geredet, wie sich Unternehmen organisieren. Und für die drei Industrien, glaube ich, ist das ein heißes Zukunftsthema, ähnlich wie Digitalisierung und Diversity, dass wir verstehen müssen, wie wir auf diese enorme Komplexitätsschub, den wir in unserer Umwelt haben, reagieren und den meistern.
Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen an der Stelle nochmal herzlichen Dank an den Sponsor dieser Episode. Das ist das Deutsche Institut für Altersvorsorge. Abonnieren Sie den DIA-Podcast Rente gut, alles gut auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner,
Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansounds.com, Cover Design Elida Atelier Hamburg. Thank you.